RD.
Also diese Idee sieht schon ziemlich irre aus. Afrikas grüne Mauer oder große grüne Mauer, wie es auch heißt, the Great Green Wall. Das ist so ein Streifen quer durch Afrika von Ost nach West oder West nach Ost, je nachdem in welche Richtung man geht, mitten durch die Sahelzone, also auch durch die Wüste, mehrere tausend Kilometer lang. Und dieser Streifen, der soll ja grün werden, Bäume, Pflanzen, Landwirtschaft. Hallo, ich bin Stefan Geier aus dem IQ-Team und ja, diese Idee, die inzwischen zu einer sehr wichtigen Initiative geworden ist in Afrika, die ist schon in den 2000er Jahren geboren worden. Und wir wollen heute mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen und fragen, hat sich das eigentlich gelohnt? Da ist ja sehr, sehr viel Geld investiert worden. Hat das was gebracht für die Menschen und vielleicht sogar fürs Klima? Oder waren all diese Bemühungen eher umsonst?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Also ist diese Vision der grünen Mauer ein Erfolgsmodell oder ist die eigentlich eher geplatzt? Das wollen wir in dieser Folge herausfinden und ich freue mich besonders, dass Annette Kolb bei uns ist aus dem IQ-Team, der jetzt wirklich sehr lange versucht, alle Infos und Studien zu dieser Idee zu durchdringen. Und kleiner Spoiler schon mal, Annette, das war an manchen Stellen gar nicht so einfach. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Du hast dir sehr intensiv angeschaut, was in diesen 20 Jahren alles passiert ist, welche wissenschaftlichen Ergebnisse da auch gibt. Ist diese Idee, ein grünes Band durch Afrika zu schaffen, ist die für dich auch trotzdem immer noch so verrückt, wie es für uns auf den ersten Blick klingt?
Ja, auf jeden Fall. Also alleine diese schiere Größe, ja, irgendwie fast 8000 Kilometer quer durch die Sahelzone und durch 11 Länder. Mittlerweile gibt es auch 22 Länder, die tatsächlich beteiligt sind an dem Projekt und von ganz im Westen Afrikas bis ganz nach Osten und eine Fläche dreimal so groß wie die Bundesrepublik. Also das ist schon, ja, unfassbar eigentlich, dass man sowas planen kann.
Gigantisches Projekt. Bevor wir uns gleich anschauen, wie gut dieses Projekt, diese Idee bislang geklappt hat, wo wir heute stehen. Und vor allem interessiert mich, was hat es den Menschen vor Ort wirklich gebracht? Da nimmt uns Susi Weichselbaum mal ganz kurz mit in diese Vision große grüne Mauer.
Vor etwa 20 Jahren hat die Afrikanische Union beschlossen, einen Grüngürtel aus neu gepflanzten Bäumen anzulegen. Knapp 8000 Kilometer lang und 15 Kilometer breit, quer durch Afrika. Bis 2030 soll sich diese große grüne Mauer durch 11 Länder der Sahelzone ziehen und verhindern, dass die Sahara-Wüste weiter nach Süden vordringt. Gleichzeitig soll die Mauer Böden wieder fruchtbar machen, eine Lebensgrundlage für die Menschen der Sahelzone schaffen und klimaschädliches CO2 speichern. Von den Vereinten Nationen und weiteren Geldgebern wird das Projekt mit Milliardenbeträgen unterstützt. Es gibt auch erste Erfolge. Allerdings sind mehrere der beteiligten Länder politisch sehr instabil. Und auch Klimaforscher zeigen sich skeptisch, ob tatsächlich die gesamte Projektfläche für Grünpflanzungen geeignet ist.
Also faszinierend klingt diese Idee schon. Auf der anderen Seite irgendwie auch absurd, die Wüste grün machen zu wollen. Annette Kolb, du hast die Geschichte recherchiert für uns. Was ist denn die große Motivation dahinter? Also geht es wirklich um die Menschen oder geht es um unser Klima?
Es geht um beides. Also es ging schon natürlich um die Menschen, denn man wollte wirklich versuchen, die Ausbreitung der Sahara zu stoppen, damit die Menschen in der Sahelzone auch weiter leben können. Das ist ja eines der trockensten Gebiete der Welt. Mhm. Und da leben aber trotzdem viele Menschen, die wollte man da auch halten können.
Dann schauen wir mal genau auf das, was schon geschafft worden ist. Was ist denn bisher umgesetzt worden? Wir haben jetzt immer von tausenden Kilometern gesprochen. Was gibt's schon?
Ja, die Daten sind da nicht so ganz klar. Also ältere Daten von 2020 sprechen von 4% der ursprünglich anvisierten Fläche, die schon begrünt sind. Das ist, wenn man an den Projektstart 2007 denkt, nicht besonders viel. Und auch das Ziel, bis 2030 tatsächlich alles geschafft zu haben, ist natürlich eigentlich schon jetzt in weite Ferne gerückt.
Und es ist ja eigentlich sehr ambitioniert gewesen, weil 100 Millionen Hektar ungefähr, wäre die Gesamtgröße, jetzt sagst du nur 4% umgesetzt, das klingt relativ mager, gibt es gar keine Erfolge?
Doch, auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich Erfolge.
Was zum Beispiel?
Ja, das sind die kleinen lokalen Projekte. Das sind die, die für die Menschen auch jetzt schon was bringen. Das ist ganz unabhängig wirklich, glaube ich, von den ganz großen Flächen. Denn selbst wenn ein Bauer, der da eine kleine Parzelle hat, ein paar Setzlinge durchbringt von dem, was da gepflanzt ist, dann hat er zum Teil schon mehr Schatten, bessere Ernteerträge, einfach mehr Bodenfruchtbarkeit. Also das bringt auf jeden Fall was für die Menschen. Und ich glaube, das ist auch eines der Ziele, auf die man sich jetzt schon einigen kann. Also dass man schafft, tatsächlich für die Menschen bessere Lebensgrundlagen zu schaffen.
Wie stellen wir uns denn das ganz konkret vor? Also du sagst jetzt immer Wüste, man will die Wüste stoppen, sozusagen aufhalten. Das heißt, ich stelle mir trockenen Boden vor und was passiert dann genau?
Man muss es sich tatsächlich so vorstellen, dass entweder kleinere oder größere Parzellen mit Baumsetzlingen bepflanzt werden. Und das ist zum Beispiel so, also Senegal, ja, irgendwie sehr trockenes Land, ja ganz im Westen Afrikas, die haben tatsächlich in weniger als 10 Jahren, so steht es auf der Website der großen grünen Mauer, mehr als 12 Millionen dürreresistente Bäume gepflanzt. Mhm. Also das ist ja schon auch ein Wort. Und das ist tatsächlich so, dass man nicht nur versucht, tatsächlich da Bäume hinzubringen, sie anzupflanzen. Die große Herausforderung besteht ja darin, die dann tatsächlich auch durchzubringen auf zum Teil sehr, sehr trockenem Boden. Mittlerweile ist man auch dazu übergegangen, nicht nur neu zu pflanzen, sondern auch zu gucken, was ist denn da an natürlicher Vegetation, auch irgendwie mit kleineren Büschen, Bäumen, und dass man irgendwie versucht, diese Wurzeln wieder zu beleben. Und das scheint sich auch als ein gutes Projekt herauszustellen, denn auch das gelingt. Und es gibt eben auch gerade im Senegal oder im Niger oder so, tatsächlich auch Bauern, die schon sehr zufrieden sind mit dem, was sie da erreicht haben. Und man darf auch nicht vergessen, es sind Arbeitsplätze entstanden. Das ist auch wirklich ganz wichtig, denn die Leute, die dann wirklich großflächig pflanzen müssen, das sind Jobs. Dann muss es auch Leute geben, die ein bisschen hegen und pflegen, die vielleicht Zäune bauen, damit es nicht so viel Verbiss gibt und so. Also da entstehen schon einige Arbeitsplätze und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Menschen dort.
Also den Menschen kann es auf jeden Fall was bringen. Zweiter Fokus, du hast es schon angedeutet, wenn Bäume wachsen, ist natürlich auch immer CO2 binden, Klimaschutz. Trotzdem hast du mir vorher erzählt, Annette, es war gar nicht so leicht, an die Informationen zu kommen, also wirklich wissenschaftliche Daten dazu zu bekommen. Und das ist, finde ich, schon erstaunlich, weil es sind ja Milliardenbeträge in dieses Projekt geflossen. Warum war das so schwierig, diese Informationen zu bekommen?
Naja, es ist ein Megaprojekt. Das muss man natürlich einfach mal sagen. Und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Player in diesem Projekt. Es wird unterstützt von den Vereinten Nationen. Es sind eben 11 Länder in Afrika, die das initiiert haben. Jetzt sind es mittlerweile 22, die sich beteiligen. Und es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche politische Bedingungen auch. Das darf man nicht vergessen. Und die haben sich ja auch seit 2007 durchaus stark verändert. Ja, also es gibt Militärregime. Und deswegen, es gibt eben auch Länder, wo Forscherinnen und Forscher jetzt gar nicht mehr hin können, um zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert.
Ja? Das heißt, es könnte sein, dass was passiert ist, man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht. Oder ja, also Regierungen, das ist ja nicht nur in Afrika so, wechseln auch zum Beispiel ihre Ziele. Ja, also für manche war es eben zum Beispiel auch Klimaschutz ein Ziel oder die Lebensgrundlage der Bevölkerung zu verändern. Und nach einem Putsch oder nach einem Regierungswechsel ist es dann eben vielleicht nicht mehr so. Und dann rücken diese Ziele in den Hintergrund und dann entlässt man halt die Leute, die vorher in solchen Projekten gearbeitet haben. Und das ist sicherlich auch so ein Problem, wenn man solche langfristigen Projekte hat. Es gibt sehr, sehr viele Veränderungen und die kann man natürlich nicht alle voraussehen und auf die kann man sich auch nicht unbedingt immer vorbereiten. Was sicherlich wirklich ein Kritikpunkt ist, ist, dass vielleicht die Organisation von Anfang an ein bisschen unterschätzt wurde. Also
die
auch
Dimension
die
einfach.
Dimension, ja. Weil zum Beispiel Transparency International hat 2023 auch schon einen Bericht gemacht und hat eben gesagt, ja, also oft ist gar nicht klar, ist das auf nationaler Ebene irgendwie organisiert oder gibt es auch vielleicht einfach nur Geld von Gebern direkt an lokale Projekte, aber nationale Strukturen sind da gar nicht eingebunden. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also Senegal macht das, glaube ich, ganz gut. Die haben tatsächlich auch das nationale organisiert. Da gibt es auch noch die meisten Daten. Man kann natürlich auch nach Satellitendaten gucken. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, etwas herauszufinden, aber tatsächlich leider nicht flächendeckend.
Kann man die Wüste grün machen und lohnt sich so ein Mammutprojekt wie die Grüne Mauer? Das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Wenn du sagst, an manchen Stellen oder von manchen Stellen oder aus dem All gibt es Daten, sind die denn auch wissenschaftlich ausgewertet worden? Weil wenn man sagen will, hat es was gebracht, dann brauche ich ja wirklich harte Fakten.
Ja, also zum Beispiel der Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie hat schon vor 5 Jahren eine Studie abgeschlossen, die sich auch anguckte, wie steht es um die große grüne Mauer und was bringt das? Er kommt leider nicht so zu sehr guten oder sehr erfolgreichen Ergebnissen, denn er hat gesagt, also sie haben herausgefunden, ungefähr ein Viertel der Fläche, die begrünt werden sollte, eignet sich gar nicht für nachhaltige Anpflanzungen ohne Bewässerung. Und da wir in sehr trockenen Gegenden oft sind, ist die Frage, wenn da vorher kein Wasser war, wie sollen da diese Mengen von Wasser hin, um dann tatsächlich diese Pflanzungen auch irgendwie durchzubringen?
Hat wahrscheinlich am Anfang am besten ausgesehen, also dann machen wir gleich ein ganzes Band, ist besser zu verkaufen.
Genau. Und es ist ja auch eine gute Idee, denn ich meine, im Norden gibt es die Sahara, ja, und aber im Süden der Sahelzone, da gibt es ja tatsächlich auch Savanne. Und da schaut man jetzt mittlerweile auch mehr drauf und das lohnt sich sicherlich auch, denn da gibt es ja schon natürlichen Gras- und Buschbewuchs. Und der ist zum Beispiel vielleicht manchmal als CO2-Speicher vielleicht nicht ganz so effizient, wie es Bäume wären oder kann nicht ganz so große Mengen speichern, aber es ist eben doch gut, weil diese Pflanzen sind ja schon da. Ja, und die sind auch an die Umgebung angepasst, an die Regionen, an die Gegebenheiten. Von daher lohnt sich das natürlich schon, auch darauf zu gucken, dass die Savanne auch da bleibt und sich vielleicht sogar auch mehr noch erholt.
Und die Leute, mit denen du gesprochen hast, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, was sagen die, was man trotz dieser ganzen Punkte, an denen dieses Mammutprojekt krankt, was man trotzdem daraus lernen kann?
Ja, daraus lernen kann man sicher, dass man immer wieder sich auch anpassen muss an tatsächlich zum Beispiel geopolitische Gegebenheiten oder zum Beispiel auch an das Klima, ja, also Klimaveränderungen.
Das verändert sich schneller, als es das Projekt gedacht hat.
Absolut, absolut. Denn auch Andreas Fink hat darauf hingewiesen, dass es jetzt zum Beispiel in manchen Regionen tatsächlich mehr Niederschlag gibt, als das zu Beginn des Projekts der Fall war. Deswegen kann man da jetzt dann vielleicht auch nochmal gucken, ob es was bringt, da zum Beispiel Bäume anzupflanzen. Oder auch Professor Cyrus Samini von der Universität Bayreuth, der forscht auch zu trockenen Gebieten in Afrika und Asien und der hat natürlich auch gesagt, man muss einfach gucken, welche Bäume pflanzt man eigentlich, welche Pflanzungen bringt man da an und eben auch wieder, muss man immer aufforsten oder kann man eben tatsächlich nicht auch wieder aufforsten, nämlich das, was schon da ist, mehr wieder zum Leben erwecken. Das sind solche Aspekte, auf die man jetzt sicherlich mehr schaut. Deswegen könnte man jetzt vielleicht einfach sagen, diese ganz große grüne Mauer als grünes Band, als Grüngürtel, den wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber jetzt ist es tatsächlich auch mehr so ein Mosaik aus verschiedenen grünen Parzellen. Und wenn man es schafft, dass das nicht wieder verschwindet, sondern vielleicht noch wächst, dann ist es, glaube ich, schon auch ein Erfolg, den man zumindest als kleinen Erfolg verbuchen kann.
Und das wäre ja auch das Kriterium, dass man sagt, bis 2030 oder dann hoffentlich auch weiter, diese große grüne Mauer, vielleicht ist es ja dann auch nur ein Mäuerchen, aber ein Mäuerchen ist besser als gar nichts, ist dann doch noch ein Erfolg.
Das ist auf jeden Fall noch ein Erfolg. Also viele Wissenschaftler sagen ja, wie gesagt, für die Menschen und ihre Lebensgrundlage ist es durchaus ein Erfolg, den kann man auch tatsächlich verbuchen und den wird man auch vermutlich weiter verbuchen können. Vom Klimaschutz her gesehen ist es vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie man sich das gewünscht hätte. Und ich habe auch mit einer niederländischen Forscherin gesprochen, die zur Umweltpolitik forscht, die Anna Lake Zoo. Und die kritisiert, dass man tatsächlich einfach sich zu viel feiert für große Milliardenbeträge, dann aber eben tatsächlich nicht genug Wert darauf legt, zu gucken, sind auch die Strukturen da, um die wirklich auch gut und gerecht zu verteilen.
Dann haben wir aber trotzdem wieder mal gelernt, dass es sich manchmal eben doch lohnt, sich auf die kleinen Sachen und auf die kleinen Projekte zu konzentrieren und dass man manchmal die große Show und das große, riesen, gigantische Mammutprojekt gar nicht braucht. Ich danke dir, Annette, für diese Geschichte und ja, vielen Dank, dass du uns dahin mitgenommen hast.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
In die Shownotes, da haben wir euch noch eine etwas ältere Podcast-Folge zur Grünen Mauer verlinkt. Auch mal ganz interessant, da nochmal reinzuhören. Ich bin Stefan Geier. Die Redaktion für diese Folge hatte David Globig. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten wieder dabei. Die ist nämlich schon in Arbeit. Bis dann.